you know, all of those who are calling for Biden's withdrawal, they have zero track record in predicting elections, and yet they presume to tell us what the Democrats need to do to win this election. And remember, all the pundits, you know, watched Hillary Clinton win three debates in 2016. They all said Trump was finished after Access Hollywood, and they are so often wrong.
Tina, was hören wir da?
Das ist der amerikanische Historiker Alan Lichtman. Der ist Professor an der American University in Washington. Er hat mehrmals den Sieger von der Präsidentschaftswahlen richtig vorhergesagt und er fordert, dass er Demokraten an Biden festhalten und er hält eigentlich nichts von den Meinungsumfragen.
Far better to judge Biden by 3 3/4 years or so of his presidency than 90 minutes.
Es ist Mittwoch, der 3. Juli. Bis zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen geht es noch 124 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, Tina Kempin-Reuter zu begrüßen. Tina ist Professorin und Politikwissenschaftlerin und sie ist jetzt am Mikrofon in Birmingham, Alabama. Und es freut mich genauso, den Martin Kilian in Charlottesville zu begrüßen. Charlottesville, Virginia, er ist seit Jahren USA-Korrespondent. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina. Guten Tag, Martin.
Hoi, Christoph. Und hoi, Martin.
Guten Tag, beide.
Wir haben am Anfang den amerikanischen Historiker Alan Lichtman gehört, der seit 1984 mit einer eigenen speziellen Methode immer den Sieger der Präsidentschaftswahlen vorhersagen konnte. Tina, was haltest du von Professor Lichtman seiner Einschätzung?
Ja, also er hat schon recht im Sinn von Amtsinhaber, haben meistens grössere Chancen und die haben auch einen grösseren Bekanntheitsgrad. Aber im Moment ist ja sehr vieles, was mit den beiden einhergeht, negativ behaftet. Also er hat ja so viele Probleme, haben das ja auch schon im Podcast besprochen, sein Alter, die jungen Wählerinnen und Wähler, die er verliert, die traditionellen Wähler und Wählerinnen, die er auch verloren hat und einfach nicht, insgesamt nicht gut abschneidet.
Der Lichtman hält gar nichts von Meinungsumfragen. Was meinst du, Martin, zu seiner Forderung, dass der Biden seine Kandidatur aufgeben sollte?
Ja, Christoph, das ist natürlich schon toll, was der Lichtman bisher gemacht hat. Aber obwohl er fast immer richtig gelegen ist, oder er ist immer richtig gelegen bei den letzten 9 Wahlen, Serien halten nicht immer, wie wir wissen. Lewis Hamilton hat mal verloren, der Formel 1, Tom Brady musste aufgeben, der NFL. Alle Serien gehen irgendwann mal zu Ende. Und bei dieser Wahl, würde ich mal ganz frech sagen, geht auch Professor Lichtmanns Serie zu Ende, wenn so weiter gewurstelt wird wie bisher. Man darf einfach nicht vergessen, dass 72% der Befragten nach dieser Debatte von Biden nicht mehr wollen, dass Biden als Kandidat antritt. Das ist schon eine ziemlich gewichtige Zahl.
Kritisch sieht die Kandidatur Biden auch der David Axelrod. Der David Axelrod hat seinerzeit Barack Obama ins Weiße Haus gebracht. Und er ist vor allem drum skeptisch, weil Zuschauerinnen und Zuschauer sich ihren Befürchtungen, was Biden sein Alter betrifft, richtig gehend bestätigen gesehen haben. Lassen wir mal rein, was er gesagt hat.
Well, you look at polls and the numbers have further deteriorated as to whether people think he has the fitness to serve, I think, down to 27% in a poll that was released by CBS on Sunday. So, you know, the problem with his performance wasn't just that it was a very bad performance, but it was a bad performance that confirmed people's fears about his capabilities. And, you know, the whole goal, I assume, of doing the debate was to dispel those concerns. And yet, it ended up doing the opposite. And so, you know, President Obama and other presidents have had bad debates, but it's only, you know, the reason this is so damaging is because it goes to the main concern that people have. It's not about his decency. It's not about his identification with people. I don't think it's about his experience for sure. It's just about stamina and acuity. And on that particular night in front of that vast audience, he didn't display it.
Das ist also der David Axelrod, der Berater und Wahlkampfmanager von Barack Obama. Und er sagt, das Hauptproblem sei gar nicht da in dieser Debatte, dass es nicht um Inhalt gegangen sei, sondern eben ums Alter von Biden und ums Ziel von Biden sei eigentlich gewesen, die Befürchtungen, was das Alter betrifft, zu zerstreuen und eintroffen, sagt er. Das Gegenteil, man hätte keine Schärfe gesehen in der Rhetorik und keine Ausdauer vom Präsident Biden. Das sagt David Axelrod. Tina, eher Lichtman oder eher Axelrod?
Ich bin ehrlich gesagt wirklich unschlüssig. Weil ich stimme eigentlich mit beiden überein. Man hat, und das, wie gesagt, haben wir auch schon besprochen, man hat den Zeitpunkt verpasst, oder? Und die Frage ist eigentlich, oder? Ist das jetzt wirklich nur eine schlechte Debatte gewesen? Oder die Tatsache, das hat der Biden jetzt in den letzten paar Tagen auch gesagt, dass er viel geflogen ist und international gereist und halt müde und Jetlag und weiss ich was. Oder ob das wirklich ein Zeichen ist von einem grösseren Problem und so, wie sich nicht das einschätze, ist es schon auch ein Zeichen von einem grösseren Problem. Ich meine, er ist wirklich nicht der Mann, der 2020 angetreten ist. Das ist normal, würde ich jetzt sagen, für die Präsidentschaftswahl, wenn du jetzt schaust, wie zum Beispiel der Bill Clinton vor und nachher ausgesehen hat oder auch der Barack Obama. Aber es ist schon, also es macht mir schon Sorgen. Die Frage ist wirklich einfach, was jetzt für die Demokratische Partei am besten ist. Und in meinen Augen ist die Antwort im Moment nicht klar.
Martin, wie siehst du?
Ja, ich würde der Tina ein bisschen widersprechen da. Also für mich ist die Antwort klar. Biden muss weg. Also was Axelrod angeht, ich meine, das ist einer der besten Strategen der Demokratischen Partei. Er war maßgeblich am Aufstieg Barack Obamas beteiligt. Aber das Problem ist doch einfach, dass wir nicht mehr wissen, ob dieser Präsident überhaupt seine Pflichten erfüllen kann. Ich habe gestern ein Telefonat mit jemandem gehabt, der ganz, ganz, ganz nah dran ist an der Sache. Und die Person, der offensichtlich die Haare zu Berge gestanden sind, der hat mir gesagt, dass Biden eigentlich nur noch von 11 Uhr morgens bis 4 Uhr mittags einsatzbereit ist. Dann schläft er erstmal 2 Stunden. Und da darf ich jetzt mal alle, auch unsere Zuhörer, dran erinnern, dass der Präsident ja auch vielleicht mal morgens um 3 oder abends um 21 Uhr fit sein muss, wenn es eine internationale Großkrise gibt. Und das sehe ich bei Biden nicht mehr gegeben. Was nun die Problematik angeht, ihn zu ersetzen, ja, also da kann ich nur sagen, die Amerikaner lieben Entertainment. Diese Party-Conventions sind unwahrscheinlich langweilig. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten 7 Kandidaten, nachdem Biden zurückgetreten ist von der Kandidatur und jeder dieser Kandidaten darf 1 Stunde lang reden oder 1/2 Stunde beim Parteitag in Chicago. Die Einschaltquoten, die Begeisterung, das Land würde ja nach oben explodieren. Deshalb würde ich sagen, also ich wirklich, wirklich hoffe, dass Biden zurücktritt. Noch ein letzter Punkt. Man kann nicht, wie Joe Biden zu Recht sagt, Angst um den Fortbestand der Demokratie in den USA haben angesichts der Person und des Programms von Donald Trump, ohne dann auch die Konsequenzen ziehen zu wollen. Wenn es so wahrscheinlich ist, dass man eine Wahl verliert, bei der es um Existenzielles geht, dann sollte man wirklich auch die Konsequenzen ziehen und einen besseren Kandidaten oder einer besseren Kandidatin den Vorrang lassen.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich denke auch, dass man jetzt eventuell die Gelegenheit hat, mit einem grossen Splash, oder wirklich den ganzen Wahlkampf umzukrempeln, neue Kandidaten auf die Bühne zu bringen und so weiter und so fort. Das sehe ich schon auch so. Aber ich habe das Gefühl, es ist schon fast wie der Moment verpasst. Aber wir sehen es, ja. Wir wissen es nicht, was jetzt kommt. Ja.
We're live from Georgia, a key battleground state in the race for the White House. In just moments, the current U.S. president will debate the former U.S. president as their party's presumptive nominees, a first in American history.
Blenden wir noch kurz zurück. Mich interessiert, wenn ihr die TV-Debatte erlebt habt. Ihr habt es ja geschaut am Fernsehen. Was ist eure spontane Reaktion gewesen? Oder vielleicht auch die von eurem Umfeld, der Familie und von Bekannten?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht geschaut. Mm. Weil ich gewusst habe, es wird ganz sicher ein Trauerspiel. Also ich habe natürlich nachher auf jeden Fall einfach Ausschnitt gesehen und so. Und ich kenne viel, also ich habe dann auch ein bisschen herumgefragt und sehr viele haben es nicht geschaut. für sehr viele von meinen Freunden ist es eigentlich genau so rausgekommen, wie sie gedacht haben, oder? Der Trump auf der einen Seite erzählt aller Gattig Lügen, die wir schon tausendmal gehört haben. Und auf die andere Seite ein Biden, der eigentlich ja sowieso nie ein guter Rhetoriker war, der wirklich total versagt hat. Also für viele in meinem Umfeld, die generell, würde ich jetzt mal sagen, eher demokratisch wählen, haben dann auch abgestellt. Einfach weil es wirklich, ja, also ich würde sagen, das hat einem richtig wehgetan, oder? Ich weiss jetzt nicht, das ist für uns Amerikaner und Amerikanerinnen ist all das extrem belastend. Also ich finde, oder ich merke das, wie es mir psychisch wirklich, das belastet mich, das nicht wissen, wie das weitergeht und Demokratie und so. Und ich kann mich dem auch wirklich nicht aussetzen.
Martin, hast du dich dem ausgesetzt?
Ja, und ich gebe der Tina wirklich recht, das ist ungeheuer belastend. Ich bin um 4 Uhr morgens eingeschlafen, am liebsten hätte ich meinen Fernseher durchs Fenster durchgeworfen. Das war schlimm. Also zunächst einmal Trump, also die ewige Lügnerei, der Unsinn, den dieser Mann verzapft. Also die Wirtschaft schwächelt, Migranten, Klimaprobleme, Migranten und so weiter und so fort. Das war also schon mal schlimm, aber dann der Biden-Schock, der hat wirklich eingeschlagen. Und ich hatte eigentlich auch Angst vor der Debatte, muss aber sagen, dass ich wirklich, wirklich schockiert war, wie er rüberkam. Ich hatte an irgendeinem bestimmten Punkt sogar die Angst, dass er ein Cardio-Event hätte, dass er irgendeinen Herzkasper gekriegt hat. Also es war wirklich schrecklich. Während die Debatte lief, kamen dann die ersten Anrufe von Freunden und Bekannten aus Washington und Charlottesville in New York. Und die waren mindestens ebenso geschockt wie ich. Und wie gesagt, ich bin um 4 Uhr morgens eingeschlafen.
Auch der James Carville, das ist der Wahlkampfmanager von Bill Clinton, den wir da auch schon vorgestellt haben vor ein paar Wochen. Der James Carville hat ebenfalls gesagt, wie der Martin und im gewissen Sinne auch Tina, dass der Biden eigentlich nicht mehr richtig sei. Und er sagt ganz klar, das Land brauche ich etwas anderes, etwas Neues. Change ist das Stichwort.
We have a country that 72% wants something different. If the Democratic Party can't produce something different that 72% of people want, then why do we exist? What are we here for? I mean, the country is clamoring for change. And what are we going to offer them? The same stuff? It doesn't make any sense, Jake. Give the people what they want. Vox populi. They want something different. Let's give it to them. I mean, I just don't get the whole thing. I'll be honest with you. I'm from Boston. You know, everybody saw what they saw Thursday night. I don't take any pleasure in this. This was a year ago. I'm going to be 80 in October. You can't fight this stuff. It's just there.
Das ist der James Carville, der gesagt hat, dass die Demokratische Partei müsste Kenntnis nehmen, dass 72% etwas anderes wollen. Und überhaupt, der Biden sei einfach zu alt, da hätte ich alle gesehen bei dieser Debatte. Er werde auch 80 und das Alter können wir halt leider nicht verhindern. Martin, der James Carville nimmt die Demokratische Partei in Pflicht. Was kann denn die Partei überhaupt noch machen? Ich meine, der Biden ist ja eigentlich von den Delegierten bestimmt.
Ja, Christoph, aber ich glaube schon, wenn die Parteigranten zu Biden gehen, ihm sagen, dass es so nicht mehr weitergeht, dass sie dann etwas bewegen würde. Du darfst nicht vergessen, es geht ja nicht nur um Joe Biden hier. Wir haben ja auch Down-Ballot, Senatskandidaten, Hauskandidaten, Gouverneurskandidaten. Und wenn oben auf der Liste alles in Flammen steht, dann nehmen die ja auch Schaden. Und wir haben jetzt die ersten internen Umfragen aus Swing States, die sind verheerend. Also wenn man denen glauben möchte, sind plötzlich sicher gewähnte demokratische Staaten wie Virginia, New Mexico und New Hampshire in play. Das heißt, dass sie plötzlich für Trump erreichbar sind. Und das müsste doch eigentlich Biden zu denken geben. Was eigentlich jetzt ansteht, ist das, was vor genau 50 Jahren passiert ist. Im August 1974, als Richard Nixon immer noch rumgemacht hat, ob er jetzt zurücktreten soll, ob er durchhalten soll wegen der Watergate-Affäre, sind die Granden der Republikanischen Partei, der Minderheitsführer im Senat, Hugh Scott aus Pennsylvania, der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, John Rhodes aus Arizona und der alte Präsidentschaftskandidat Barry Goldwater, zu dritt zu Nixon gegangen am 7. August 1974 und haben ihm gesagt, Alter, the game is up. Du bist fertig, du musst zurücktreten. und 10 Tage später ist Nixon zurückgetreten. Das müsste jetzt passieren in der Partei, weil man darf ja nicht vergessen, dass sich viele demokratische Amtsinhaber und Wähler irgendwo auch beschissen fühlen. Ich meine, man hat den Leuten ein Jahr nichts davon gesagt, wie dieser Präsident abbaut. Überhaupt nichts. Man hat ein Cordon sanitaire um ihn gezogen und so getan, als wenn alles in Ordnung ist. Und wenn nun Joe Biden herkommt und sagt, ja, ich war ein bisschen schläfrig, weil ich in Europa 2-mal war, give me a break. Der ist vor 12 Tagen in Europa gewesen. Nicht mal ich habe so einen langen Jetlag. Das gibt's ja überhaupt nicht.
Ja, und ich meine, wenn Wahlkampfveteranen zudem noch erfolgreiche wie der David Axelrod, der Obama ins Weiße Haus gebracht hat, und der James Carville, wo der Clinton hier gebracht hat, wenn die sagen, dass der Biden nicht mehr der richtige Kandidat sei, um den Trump zu schlagen, dann muss sich natürlich der Präsident Biden auch Gedanken machen. Und er hat, wie wir es bereits erwähnt haben, gesagt, Herr Higgy, während dieser Debatte hat Jetlag gelitten, weil er da viel unterwegs war und er sei schier eingeschlafen auf der Bühne. Tina, was bewirken die Äußerungen? Hilft das irgendwie? Ist das glaubwürdig?
Ja, nicht wirklich. Ich weiss jetzt nicht, ob er das nicht nur auch gesagt hat. Erstens natürlich zum Sagen, ja, ich bin halt müde und darum ist halt nicht so gut gegangen. Und auch zum darauf hinweisen, dass der Trump ja bei seinen Gerichtsverhandlungen auch eingeschlafen ist. Wobei ich finde, das ist schon ein Unterschied, oder? Das eine wird über einem geredet und das andere sollte man ja selber reden. Dann ist man häufig ja eigentlich, ja, Adrenalin und ist an, oder? Also, on. Da geht man gerade direkt dahinter. Und, ich finde es auch wirklich bedenklich. Ich meine, man sieht das ja auch generell. Also, es ist ja beim Trump eigentlich nicht anders, dass man eigentlich praktisch nichts weiss über Gesundheit, über also, man sieht das auch beim Trump. Also, habe ich jetzt, letztens eine Analyse gelesen, dass er abgegeben hat, dass er auch Namen vergisst und so weiter und so fort. Was ja eigentlich auch zu erwarten ist von jemandem in dem Alter um die 80, oder? Also, das ist ja nichts eigentlich Spezielles, aber die Tatsache, dass man das als Wählerin und Wähler einfach nicht weiss und auch wirklich in dem Sinn zu wenig Informationen hat, um sich genau ein klares Bild zu schaffen. Das ist schon wirklich problematisch und auch antidemokratisch, wenn man denkt, dass eben Transparenz und so wirklich ja, ein Grossteil ist, von warum und wie Demokratien auch funktionieren.
Also wer ja am besten sollte Bescheid wissen über Biden seine Gesundheit, ist ja seine Familie. Es wird jetzt auch viel geschrieben über den Einfluss von der Frau, der Jill Biden, selbst der Sohn Hunter soll Einfluss haben auf seinen Vater. Ist jetzt tatsächlich die Familie entscheidend oder was ratet die jetzt dem Ehemann respektive Vater, Martin?
Ja, also ich würde mal sagen, das Entscheidende, wenn es eine Entscheidung gäbe, Jill Biden und sicherlich auch Hunter werden da ganz stark dran beteiligt. Es gibt natürlich jetzt schon jede Menge Leute, die Jill Biden als die Femme Fatale in diesem Szenario sehen, weil sie absolut bisher offenbar nicht gewillt ist, dem Ehemann zu sagen, dass er vielleicht doch lieber auf eine neuerliche Kandidatur verzichten sollte. Ich sehe eigentlich nicht, warum das so sein sollte. Ich meine, es wäre ja auch so, dass eine Ehefrau und die Kinder eines Mannes, der also jetzt über 80 ist und der beim besten Willen vielleicht nicht mehr kann, das auch sehen sollten. Wir haben die Situation ja unzählige Male in amerikanischen und auch vielleicht in europäischen Familien, dass die Familie dem 85-jährigen Vater die Autoschlüssel wegnimmt, weil der nicht mehr richtig Auto fahren kann. Ich verstehe also nicht, warum Jill Biden sich bislang weigert, ihrem Mann zu sagen, dass er aufhören soll, obwohl nach Meinung der meisten Beobachter es auch für ihn besser wäre, wenn er das tun würde. Aber es gibt natürlich böse Zungen, die sagen, dass Jill Biden sowas gerne mag, wie etwa die Verleihung der Grammys im letzten Jahr, als sie ihren Oscar de la Renta getragen hat. Und das sah sehr gut aus. Das Kleid soll angeblich $100,000 gekostet haben. Ich sage es jetzt nochmal ganz frech. Aber ja, mich wundert das Verhalten der Familie. Mich wundert es wirklich.
Tina?
Ja, mich im Fall auch. Also das finde ich auch eigentlich ja, problematisch. Und ich denke, dass das dann wirklich eigentlich der Machthunger dahinter steckt, oder? Ich meine, wenn man jetzt Biden seine Karriere anschaut, oder? Das ist ja immer das Ziel gewesen, dass er einmal Präsident wird. Und dass man in dem Moment jetzt sagt, es ist für niemand das Beste, ist schon wirklich ein sehr grosses Problem. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Also das, oder man würde ja eigentlich denken, dass jetzt die Frau und die Kinder ihn eigentlich das Beste für ihn wollen und nicht nur das Beste für Land, aber das Beste für ihn. Und das offensichtlich gibt es da Spannungen.
Ja, und offenbar ist es vor allem in den letzten 6 Monaten bergab gegangen mit dem Joe Biden. Der Alterungsprozess soll sich nochmal verstärkt haben. Das berichtet nicht irgendjemand, sondern der Carl Bernstein. Der Carl Bernstein ist eine Reporterlegende. Er hat zusammen mit dem Woodward, Bob Woodward, den Watergate-Skandal aufdeckt. Martin hat es vorher gerade auch noch erwähnt. Und der Carl Bernstein hat offenbar gute Beziehungen im innersten Kreis um den Joe Biden.
These are people, several of them, who are very close to President Biden, who love him, have supported him, have been among them are some people who have raised a lot of money for him. And they are adamant that what we saw the other night, the Joe Biden we saw, is not a one-off, that there have been 15, 20 occasions in the last year and a half when the president has appeared somewhat as he did in that horror show. That we witness. And what's so significant is the people that this is coming from, and also how many people around the president are aware of such incidents, including some reporters, incidentally, who have witnessed some of them.
Der Carl Bernstein sagt, dass also in den letzten anderthalb Jahren das etwa 15 bis 20 Mal soll vorkommen sein, was an dem Debattenabend passiert ist. Er redet von einer Horrorshow, die man dort gesehen hat. Martin, wir haben auch immer gewusst, dass der Biden nicht mehr der Jüngste ist und seine Sache als Präsident hat eigentlich gut gemacht, da sind wir, glaube ich, einig. Aber wenn es so schlimm ist, jetzt mit dem Vater von der Familie geredet, wieso kommt er nicht selber auf die Idee, einfach einmal jüngeren Platz zu machen?
Naja, die Tina hat es ja schon etwas erwähnt. Der Mann hat als oberstes Ziel in seinem Leben immer gehabt, Präsident zu werden. Er ist 1988 das erste Mal angetreten und hat es dann ein paar Mal versucht. Und natürlich muss es für ihn auch ein Schock gewesen sein, als Barack Obama ihm 2015 gesagt hat, wir wollen nicht dich, obwohl du mein Vize bist, als Präsidentschaftskandidat, sondern Hillary Clinton. Ich gehe mal davon aus, dass es für Joe Biden besonders schwer, dass es ihm besonders schwer fällt, sich von dieser Macht zu lösen, nach der er so lange gestrebt hat. Und ja, was mir am unverständlichsten ist, Christoph, er hat ja seine Sache wirklich sehr gut gemacht. Er war ja genau das, was er uns vor 5 Jahren versprochen hat, nämlich eine Brücke in eine Zukunft, wo jüngere Demokraten dann agieren, zu verhindern, dass Trump gewählt wird. Und er wollte die amerikanische Wirtschaft in Schwung bringen. Das hat er ja alles gemacht. Und dafür muss man ihm auch Beifall zollen. Deshalb ist es für mich noch unverständlicher, dass er sich so an diesem Stuhl jetzt festklebt. Und ich denke, die Antwort darauf liegt in seiner schwierigen Vergangenheit. Auch, dass er oft belächelt worden ist innerhalb der Demokratischen Partei als jemand, dem das letzte Quäntchen zur Präsidentschaftskandidatur gefehlt hat.
Ja, also ich denke, es hat schon damit zu tun, dass es manchmal, wenn man in einer Rolle drin ist, oder, dass es wirklich auch schwierig ist, um das ganze Bild zu sehen, oder? Ich meine, für mich erinnert das an Ruth Bader Ginsburg.
Guter Vergleich, ja.
Oder? Das ist, ja, also die Richterin am obersten Gericht, wo eigentlich der Barack Obama, ja, ermutigt hat, zurückzutreten, damit sie kann ersetzt werden.
Dass der Obama, muss ich sagen, dass der Obama die Richterin hätte können ersetzen mit der Nomination.
Genau. Genau. Und sie hat damals gewusst, dass sie alt ist. Also auch in dem über 80, also um die 80, oder? Und dass sie Krebs hat. Also, dass das nicht ewig weiter so geht. Und sie hat sich dem gesträubt. Also, in meinen Augen ist das irgendwie eine ähnliche Situation, dass jemand, der eben so lange dann irgendwie Macht gehabt hat oder auch, also man sagt ja, Power corrupts und dass das irgendwie, ja, mir die wie einfach irgendwie die Bodenständigkeit ein bisschen verliert. Und ja, mich erinnert das eigentlich an den Fall, dass man dann wie selber nicht mehr merkt, ob man jetzt zum Beispiel, jetzt, um auf Martins Beispiel zurückzugreifen, oder wirklich noch ein Auto fahren oder nicht, weil es halt praktisch ist und man es immer gebraucht hat. Das ist genau, also in meinen Augen, die gleiche Situation.
Ja, und eben im Fall von Ruth Bader Ginsburg, wissen wir, wie es rausgekommen ist, oder? Heute haben wir einen stark konservativen Supreme Court. Ja. Ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal auf den Alan Lichtman zurückkommen. Der Historiker, der am Anfang dringend empfohlen hat, am Joe Biden festzuhalten. Er kritisiert nämlich auch die Medien sehr stark. Medien, die auf den Biden fokussieren, anstatt Lügen vom Trump aufzudecken, die er während der Debatte wieder mal verbreitet hat.
You know, I love you guys in the media, but I have to say, you are complicit in Donald Trump lying and conning his way to the presidency. You know, all the attention has been on Biden's faltering debate, but Donald Trump's debate was vastly worse. It was based entirely on lies, more than 30 significant lies. That's one lie for about every 1 minute and 20 and 30 seconds. He threatened our democracy by saying he wouldn't accept necessarily the results of a fair election. He said he would seek retribution. Why wasn't that the headlines? Why wasn't that the greatest concern from the debate, rather than all the focus on Joe Biden? You know, there's an old saying, it's not just the evil people who wreak havoc on the world, it's the good people who don't do enough to stop them, and the media right now is complicit in Donald Trump gaslighting his way to the presidency and threatening our democracy.
30 Lügen hat Donald Trump verbreitet, sagt der Alan Lichtman, und er hat auch gesagt, dass er nicht unbedingt das Wahlresultat wäre akzeptieren. Und das alles sei kein Thema in den Medien. Vielmehr sagen die Medien eigentlich die Komplizen von Trump. Einverstanden, Tina?
Ja, schon ein bisschen. Also wenn jetzt der Trump rausgekommen wäre und wirklich um Politik und Sache geredet hätte, er hätte, wäre wahrscheinlich das Thema schon auch beim Trump. Aber wir sind sich uns alle so gewöhnt, dass der nur noch lügt und dass er krasse Sachen sagt, dass man wirklich abgestumpft ist. Das ist eigentlich ja nicht mehr aus, oder? Und ich muss schon sagen, bei dieser Debatte ist der ganze Druck ist auf den Biden gelegen, oder? Und er hat jetzt dem Druck nicht standgehalten, wie wir schon gesagt haben, aber also da stimme ich schon mit dem Lichtman überein, ja, dass man da eigentlich müsste ein grösseres Thema drum machen, dass der Trump eigentlich nur noch die Lüge erzählt hat.
Auch wir beim Tagesanzeiger haben auf den Auftritt von Biden fokussiert. Ich habe selber einen Text geschrieben, wo ich gesagt oder geschrieben habe, dass eben ein neuer Kandidat annehmen muss. Aber Martin, hat der Lichtman einen Punkt?
Jein. Er hat schon recht, also dass man noch mehr auf den Unsinn und diesen Quatsch mit Soße, den Trump verbreitet, eingehen müsste medial. Er hat auch recht, dass man die Lügen von Trump einfach so hinnimmt, ohne dass man sie einzeln abhandelt. Aber ich denke auch, dass das Land so ermüdet ist von diesem Barrage, dieser Lawine von Lügen, Übertreibung, dieser Egomanie von Trump, dass man vielleicht nicht mehr das leistet, was man leisten sollte. Das stimmt schon, ja. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es auch die Biden-Administration war, die Anklage gegen Donald Trump jahrelang verzögert hat. Das lag nicht an Justizminister Merrick Garland, dass Trump erst so spät angeklagt worden ist. Es lag auch am Weißen Haus. Man hätte sehr viel früher Trump anklagen können wegen der Vorfälle am 6. Januar 2021. Man hätte Trump auch früher anklagen können wegen der Dokumente, der Geheimdokumente, die er nach Florida mitgebracht hat. Das ist alles nicht passiert. Aber ja, ich konzidiere, Lichtman hat hier einen Punkt. Aber weißt du, Christoph, ich weiß eigentlich auch nicht mehr, wie man Trump medial beikommen kann. Ich meine, das ist so eine Flut von Lügen. Das ist so ein Unsinn, so ein Quatsch. Und die Frage, die man sich dann erst recht stellen sollte, ist, warum hat dieser Mann 80 Millionen Leute hinter sich? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Und das ist vielleicht eher eine Frage für Sozialpsychologen und Historiker als für sonst jemanden, sicherlich kaum für Journalisten.
Das bringt uns jetzt ja tatsächlich noch zum Donald Trump. Der hat nämlich gerade eine ziemlich gute Woche hinter sich. Das oberste Gericht, der Supreme Court, hat dem Präsident weitgehende Immunität zugesichert. Und damit ist fraglich, ob der Trump für seine Rolle beim Sturm aufs Capitol, wo du erwähnt hast, Martin, noch irgendwann zur Rechenschaft sorgen wird. Tina, was sagst du zu dem Urteil?
Ja, es macht mir schon ein bisschen Angst, muss ich wirklich sagen. Ich meine, das ist ein Urteil, das die Demokratie schwächt, das einem Präsident mehr Macht gibt. Also ich denke, es hat schon grosse Auswirkungen. Man sieht jetzt, wie, oder bis anhin hat es ja schon Urteile gegeben vom obersten Gericht, wo man gesehen hat, wie die sich ideologisch ausrichten. Aber jetzt die letzten paar Urteile sind ganz klar, oder? Sieht man, was jetzt ein Gericht, wo keine Balance mehr gibt, oder? Und wirklich ideologisch das Recht ausleiht, was da Konsequenzen sind, auch langfristig, oder? Und also ich muss ehrlich sagen, das hat mich geschockt und auch belastet fast noch mehr, wie jetzt Trump, Biden, oder? Weil das sind genau die Sachen, auch der Supreme Court, oder? Der ist gewählt auf Lebenszeit. Das sind langfristige Auswirkungen.
Was sagen denn deine Studentinnen und Studenten zu dem Thema?
Ja, die schütteln nur noch den Kopf. Also ich glaube, die gehen alle nicht wählen. Also die finden das halt, ja, ich denke, sie sind sowieso, also sie haben natürlich sehr viel sonstige Probleme, die irgendwie im Moment wirklich wichtig sind für sie, zum Beispiel Jobsuche und Klimawandel und all die grösseren anderen Themen, die im Moment ein bisschen in den Hintergrund fast gerückt sind, weil eben so viel läuft auf der nationalen Bühne. Aber ja, die schütteln alle den Kopf und wissen auch nicht recht, wie weiter. Also es ist bedenklich.
Martin, es läuft prächtig für den Trump, oder?
Muss man sagen, ja, das ist eine Blaupause. Also er will ja eigentlich jetzt schon einiges tun, also die ganze Bürokratie auswechseln, auf Linientreue bringen. Er will, es gibt in seinem Umkreis Leute, die Militärtribunale gegen Leute wie Liz Cheney oder Hillary Clinton haben wollen. Man wird vielleicht missliebigen Leuten in den Medien nachstellen. Aber wenn du wissen willst, Christoph, wie grotesk dieses Urteil ist, dann stell dir doch einfach mal vor, dass Joe Biden als Präsident nun dem SEAL Team 6, also dem Spezialkommando, den Auftrag gibt, die 6 missliebigen konservativen Richter am obersten Bundesgericht umzulegen.
Ja. Könnte er das jetzt?
Ja, also theoretisch ja. Ich bin nun kein Verfassungsjurist, aber ich habe mir das Urteil sehr genau angeguckt und könnte mir vorstellen, dass das innerhalb der offiziellen Pflichten des Präsidenten liegen könnte, Bundesrichter zu entfernen, die also ihrem Auftrag nicht mehr gerecht werden, die Verfassung auszulegen, sondern eigene Dinge erfinden und die Verfassung eben neu erfinden. Ist natürlich weit hergeholt, aber ich darf daran erinnern, dass Richterin Sonja Sotomayor in ihrer abweichenden Meinung genau darauf verwiesen hat, dass solche Dinge eben nun passieren können.
Danke euch zwei, Tina und Martin, einmal bis dahin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antworten. Wir haben nämlich gerade mehrere Fragen bekommen im Zusammenhang mit der Fernsehdebatte. Das beschäftigt die Leute und uns auch, wie wir jetzt gehört haben. Und zwar hat Nicolas Frattinger eine naheliegende und auch entscheidende Frage gestellt. Gäbe es denn überhaupt Kandidaten, die als Ersatz von Joe Biden taugen? Und was wären die Erfolgsaussichten? Tina, wer kommt da in den Sinn?
Ja, also die klare Wahl wäre ja eigentlich Kamala Harris. Oder? Sie ist ja immerhin Vizepräsidentin und eigentlich die als Nächste am Ruder sein könnte. Aber sie ist sehr unpopulär, hat auch 2020 eigentlich nicht gut abgeschnitten im Wahlkampf. Also ich denke, das wäre jetzt nicht unbedingt eine gute Idee. Auch hat der Trump eigentlich hofft auf das. Also wir haben ja es hat während der Ausstrahlung von der Debatte die Republikaner haben eine Werbung geschaltet, dass man Kamala Harris bringen soll. Genau. Andere Namen, wo wir sind, ist Gretchen Whitmer, also Gouverneurin von Michigan. Das ist ein wichtiger Swing State und sie ist auch national sehr bekannt und kommt gut an bei Wählerinnen und Wählern. Also sie wäre in meinen Augen eine gute Kandidatin. Der Buttigieg, der Verkehrsminister, er hat 2020 Iowa und New Hampshire gewonnen, aber ist nicht sehr populär bei Schwarzen und Latino-Wählern, die sehr wichtig sind für die Demokraten. Und dann haben sie auch andere Namen wie der Gouverneur von Pennsylvania oder Colorado und Kalifornien. Also ich weiss jetzt nicht, wer da am Schluss gewählt werden würde, aber ich denke, es hätte andere Möglichkeiten.
Martin?
Ja, die demokratische Ersatzbank ist also sehr gut bestückt. Das sind sehr vielversprechende junge Talente, gerade unter den Gouverneuren. Neben dem, was Tina gesagt hat, also auch die beiden Gouverneure Roy Cooper und Andy Beshear. einer in Kentucky, Beshear in Kentucky, Cooper North Carolina, die beide erfolgreich sind in eigentlich roten oder Purple States, also Demokraten, die wirklich Karriere gemacht haben in eher republikanischen Staaten. Dann natürlich, was Tina sagte, Josh Shapiro in Pennsylvania, der hervorragend ankommt. Gavin Newsom in Kalifornien, dann Gretchen Whitmer, das wäre mein Favorit, weil sie aus dem einfachen Grund, weil sie in Michigan ein Wunder vollbracht hat, als sie ist ja wiedergewählt worden, als sie in Michigan antrat, waren beide Kammern des Staatsparlaments mehrheitlich republikanisch. Sie hat den Staat gedreht, sie hat toll regiert in Michigan. Das wäre meine Kandidatin, aber es ist natürlich so, dass eigentlich zunächst mal kein Weg an Kamala Harris vorbeiführt.
Ja, aber eben, sie wird dann schwierig, oder? Also mit den Umfragewerten, die sie hat. Aber sie ist ja nicht, nominiert ist eigentlich der Biden, also Kamala Harris, ist in dem Sinn nicht automatisch, rückt sie nach. Und wenn ich auch jetzt so zugelassen habe, würde mich das eigentlich zuversichtlich stimmen, dass man da einen möglichen Ersatz finden, oder? Aber wir werden es sehen. Dann haben wir eine Frage vom Rolf Schumacher. Er fragt sich, ob der Wähler eigentlich nicht bewusst sagt, dass wenn sie nicht gehen wählen, dass das automatisch eine Stimme sagt für den Trump. Tina?
Ja, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ein Teil hat mit dem System zu tun. Also wenn ich jetzt die Alabama für den Biden oder wer auch immer am Schluss der demokratische Kandidat oder Kandidatin ist, gehen wählen, hat meine Stimme eigentlich wenig Einfluss auf was am Schluss passiert. Oder? Weil Winner takes it all System zu Amerika. Es gibt auch wirklich viele, die einfach boykottieren, die finden, ja, das interessiert mich nicht, ich will im Moment, ich tue mich abgrenzen oder beide Kandidaten, vor allem junge Wähler, finden eigentlich, dass beide Kandidaten nicht gut sind. Wobei, es ist schon noch interessant, es ist ja nicht nur das Alter. Wenn man jetzt denkt, der Bernie Sanders, der ist bei den Jungen zum Beispiel sehr gut angekommen, 2016 und 2020.
Weiter schreibt Rolf Schumacher, dass ja eigentlich die Ein-Themen wählen, also wo sich nur um die Abtreibungsfrage kümmert oder nur um die Waffenkontrolle oder nur um die Krankenkasse, dass die Ein-Themen Wählerinnen und Wähler genug Gründe hätten, den Joe Biden zu wählen. Die Themen sagen doch viel wichtiger als das Alter von Joe Biden, schreibt Rolf Schumacher. Was meinst du, Martin?
Ja, schon, aber wenn du zum Beispiel jetzt Frauen nimmst, die von der Abtreibungsfrage sehr umgetrieben werden, dann ist natürlich auch klar, dass sie schon einen Kandidaten wollen, der am Ende gewinnt und vielleicht das Rad zurückdrehen kann oder zumindest verhindern kann als Präsident, dass es ein bundeseinheitliches Gesetz gegen die Abtreibungsfreiheit gibt. Ja, stimmt schon, was Herr Schumacher schreibt. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch jede Menge Ein-Themen-Wähler bei Trump. Wir haben Leute, die wählen nur wegen Waffen. Wir haben Leute, die wählen wegen der Abtreibung. Genau, also spiegelbildlich wie bei den Demokraten. Ich denke aber schon, dass gerade Wähler, die sich sehr engagieren in einer Frage, sei es nun die Abtreibungsfreiheit, sei es der zweite Verfassungszusatz, also das Recht, Waffen zu tragen, die also Kontrolle von Schusswaffen wollen, dass gerade die wirklich darauf hoffen, dass sie einen Kandidaten haben, der auch wirklich gewinnen kann.
Zum Schluss von den Hörerfragen haben wir noch eine vom Lukas aus Olten. Er fragt sich, welchen Einfluss die TV-Debatte überhaupt noch hat, denn die Meinungen sind doch längst gemacht, nicht nur inhaltlich, sondern auch was das Alter von Joe Biden betreffe. Tina.
Ja, es geht eigentlich um die Unentschlossenheit und Mobilisierung der Stammwähler, wobei es hat schon etwas, oder? Ich meine, wenn man jetzt schaut, wie viele Leute das die Debatte geschaut haben, das ist viel, aber weniger, wie sie eigentlich ursprünglich vorausgesagt haben. Ich weiss jetzt auch nicht, ob jetzt, wenn jetzt jemand gut ist am Debattieren, ob das wirklich etwas aussagt, ob jemand gut ist als Präsident. Was wirklich jetzt das Problem ist in dem Fall, ist, dass ja, eigentlich die Angst auf beiden Seiten eigentlich bestätigt worden ist, dass der Biden eben wirklich zu alt ist und es nicht mehr ganz beieinander hat und dass der Trump seine Lügen und seine faschistischen Ideen wird wollen umsetzen. Und das ist das, warum die Debatten eigentlich wirklich doch wichtig sind, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so viel Einfluss hat, ob jetzt jemand am Schluss sich umentscheidet. Ich denke, das sind Meinungen wirklich schon grossflächig gemacht.
Martin?
Ja, ich würde Tina recht geben und natürlich geht es auch um die Swing States, wo also dann doch ganz wenige Wählerstimmen den Ausgang entscheiden können. Aber man muss sich doch etwas vorstellen, was die Bedeutung dieser Debatten angeht, wenn man zurückblickt. Also nochmal die Debatte 1960 zwischen Richard Nixon und John F. Kennedy. Leute, die das am Radio gehört haben, waren überzeugt, dass Nixon die Debatte gewonnen hat. Leute, die es im Fernsehen gesehen haben, waren überzeugt, dass Kennedy die Debatte gewonnen hat, weil Nixon geschwitzt hat, weil er einen Bartschatten hatte und so weiter und so fort. Und wenn man das jetzt mal auf die Debatte zwischen Biden und Trump anwendet, ich meine, als demokratischer Wähler will man natürlich schon irgendjemanden haben, der einigermaßen was formulieren kann, der nicht den Eindruck macht, dass er jeden Moment umkippt auf der Bühne. Und insofern war diese Debatte natürlich schon verheerend, auch wenn die meisten Zuschauer sich schon eine Meinung gebildet hatten. Aber wenn natürlich jemand da oben auf der Bühne steht, der wie ein Hirsch im Aufblendlicht minutenlang agiert, dann ist das natürlich wirklich eine Katastrophe. Und dann wird das Medium the message, und das ist eben dann wirklich furchtbar gewesen für Joe Biden, und daran kann man auch nicht mehr rütteln. Es gibt hier einen schönen Spruch, you can paint a pig any way you want, it's still a pig. Und das ist in dem Art.
Was heißt das auf Deutsch, Martin?
Ja, man kann ein Schwein anmalen, wie man es will, ist immer noch ein Schwein. Es heißt eigentlich Lipstick on a pig, also ein Lippenstift auf ein Schwein, immer noch ein Schwein. Aber wir haben eben an dem Abend einen Mann gesehen, der nicht mehr der Rolle, die er ausfüllen soll, gerecht wird. Und das ist eine traurige Angelegenheit. Niemand sollte sich darüber freuen. Und ist aber auch ein Aufruf an die Demokratische Partei, endlich das zu tun, was sie schon hätte seit Monaten tun sollen.
Liebe Martin, liebe Tina, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung von diesen Fragen. Wenn Sie auch eine Frage haben, dann schreiben Sie uns ein Mail. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Zum Schluss habe ich jetzt das Privileg, auch noch eine Frage zu stellen, neu zu einem. Und zwar ganz einfach, wird der Joe Biden am 5. November auf dem Wahlzettel stehen? Martin?
Nein.
Tina?
Ja.
Also, wir werden es sehen, und ich bin sicher, wir werden da in dem Rahmen weiter drüber reden. Tina, Martin, euch beiden nochmal merci vielmals. Tschüss nach Birmingham, Alabama. Tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Tschüss an euch beide.
Tschüss und einen schönen Independence Day.
Ja, morgen. Danke.
Genau, das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, am Bund, der Berner Zeitung, der BATZ und allen anderen Tamedia-Titeln. Gern weise ich darauf hin, dass es einen weiteren aktuellen Podcast gibt zu dieser Debatte zwischen dem Trump und dem Biden. Und zwar hat sich Mirja Gabatuler für «Apropos» mit unserem Kollegen Fabian Fellmann in Washington unterhalten und auch über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten bei den Demokraten geredet. Wir verlinken die «Apropos»-Folge. Danke für Ihr Interesse. Wir machen jetzt Sommerpause bis Anfang August, aber natürlich steht der Politikbetrieb in den USA nicht still, insbesondere nicht in dem Jahr. Vor allem findet Mitte Juli der Nominierungsparteitag der Republikaner statt. Darum meldet sich am 17. Juli an dieser Stelle mein Kollege Noah Fendt. Er unterhaltet sich dann mit dem Fabian Fellmann, der in Milwaukee, Wisconsin sein wird. Dort treffen sich die Republikaner, um Donald Trump offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidat zu nominieren. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, war Tina Kempin-Reuter. In Charlottesville, Virginia, der Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich sind Mirja Gabatula und Laura Bachmann. Und mein Name ist Christoph Münger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal.